Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Das war jetzt der fließende Übergang von unserer nicht aufgenommenen Pre-Show.
Genau, von unserer ausufernden Pre-Show zu der ganz kurzen Folge jetzt.
Nachdem du nochmal in nostalgischen Zeichentrickserien gewandert bist.
Ja. Einmal das, Udo Jürgens nicht zu vergessen, ja, den wir eben noch hatten. Mhm. Und was war das andere noch? Die alten Razer-Phones. Genau, genau. Und jetzt drücken wir erst den Aufnahmebutton nach gefühlt 4 Stunden bereits Content durch die Welt werfen, ja.
Vielleicht sollten wir doch mal unsere Pre-Shows aufnehmen. Ja, ja.
Dann hätten wir vielleicht mal was wir so senden könnten, ja?
Ja, für schlechte Zeiten, ja.
Oh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber dieses Fass machen wir nicht auf.
Da könnte ich dir auch einiges drüber erzählen, aber ich lasse es lieber.
Nein.
Okay. Nachdem wir schon die Lindenstraße durchgekaut haben, müssen wir jetzt nicht noch das durchkauen.
Stimmt. Ja, und zuletzt hatten wir ja auch Fernsehserien. Hatten wir das in der Sendung über alte Fernseher oder war das auch wieder Pre oder After?
Keine Ahnung.
Oh, ich weiß,
wir hätten
nicht
auch
mehr.
Einen Teil in der Sendung.
Ja, das kann auch. Ja, ja. Okay, gut. Aber kommen wir doch mal zur heutigen Sendung.
Kommen wir zur heutigen Sendung. Ja, genau. Die Firma IKEA, wir kennen sie alle, die haben jetzt endlich geschafft, ihre smarten Rollos HomeKit kompatibel zu machen und sie haben ein Firmware-Update oder ein Update ausgeliefert oder sie sind es gerade dabei, das auszurollen. Kleines Wortspiel.
Stimmt.
Ja, es ist auch langsam schon etwas, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber es ist etwas anstrengend, das Thema, weil das haben sie ja schon immer und immer und immer wieder verschoben. Aber jetzt gibt es ein Firmware-Update und man kann die beiden Modelle, die es dort gibt, den Namen möchte ich jetzt hier nicht aussprechen, weil ich es nicht aussprechen kann, aber beide Modelle kann man dementsprechend updaten oder ja aktualisieren und dann ist das Ding HomeKit-kompatibel. Meine Güte.
Und rate mal, wo ich das gehört habe.
Weiß ich nicht.
In den Fernsehnachrichten.
Bei welchem Sender?
Das kann ich dir nicht mehr sagen, weil
es war bestimmt nicht die Tagesschau.
Ich bin ja nur am Zappen, ja. Und irgendwo in den Nachrichten ist mir es untergekommen, wo ich mich noch gewundert habe. Oh, es gibt keine anderen News, ja, als HomeKit IKEA Update, alle Rollo Update, ja.
Es scheint ja einige Leute stark zu beschäftigen. Ich meine, wir haben jetzt das 5. Mal drüber gesprochen, inklusive der heutigen kurzen Erwähnung. Also von daher ist das natürlich ein Thema.
Ja, für uns muss ja auch mal gucken, über was wir sonst so auch reden, ja. Aber Mainstream-Fernsehnachrichten.
Ja, okay. Es kommt auch immer darauf an, was es für ein Sender war. Ja, ich vermute das war ein Privatsender.
Ich wollte gerade sagen, ich tippe mal auf Privatsender, weil ich hoffe nicht, dass ARD und ZDF mit meinen Gebührengeldern, ja.
Ja, gut, die machen auch ganz andere Dinge mit.
Ja, ich weiß. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Geldern. Ja, ja. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Ach so, ja.
Oh, dieses Fass machen wir bitte auch nicht auf.
Ja, aber das ist auch ein Ding, was nicht sein musste, in dieser Art und Weise. Das ist nur mal so als kurzes Statement. Okay, also das hätte so nicht sein müssen.
Ich lasse es dabei. Von mir gibt es ja keinen Kommentar zu.
Ja, ist meine persönliche Meinung. Aber was soll es auch sonst sein? Das sind ja alles meine persönlichen Meinungen, die ich ja von mir gebe. Ja. Gut, es geht weiter. Bosch Smart Home wird ebenfalls HomeKit-kompatibel. Nachdem sich ja Bosch auch so ein bisschen dagegen gewehrt hat und die hatten ja auch erst vor ein paar Monaten gesagt, nee, das machen wir lieber nicht, wir bleiben bei unserem eigenen Süppchen und jetzt sind sie zurückgekehrt oder zurückgerudert mehr oder weniger und ihre Produkte werden ebenfalls HomeKit-kompatibel. Erinnert mich so ein bisschen an die Sparkasse.
Also ich wollte es gerade ansprechen. Ja. Guck dir mal die Banken an, ja, sagen auch lange, lange Nein und dann kommt's doch. Ja.
Genau.
Also, es ist schön, ja. Weiß man, ob sie auch noch eventuell andere unterstützen werden als nur HomeKit, oder?
Das habe ich jetzt nicht aus der News herauslesen können. Für mich ist eigentlich HomeKit am relevantesten im Moment.
Genau. Ja, so ist es.
Und
ja.
An zweiter Stelle würde dann bei mir in der Rangliste Alexa kommen und dann ist mal lange nichts.
Ja, passt aber eigentlich auch zu so 1, 2, 3 News oder auch Gerüchten, die jetzt die letzten Tage gerade kamen, dass 2020 so das HomeKit-Jahr für Apple werden würde, dass sie dieses Jahr anscheinend einen Push machen im Bereich HomeKit. Von daher, wenn es sich das bewahrheiten sollte und man vielleicht spätestens zur WWDC da auch nochmal viel oder ein paar Infos dazu bekommen würde, es da ein paar interessante Vorträge dazu gibt, vielleicht auch neue Hardware. Du hast ja auch schon mal gesagt, du würdest dir einen, sag mal, wie heißt der nochmal, der Lautsprecher von Apple?
HomePod,
genau, so ein HomePod Mini oder so würdest du dir wünschen, der auch ein bisschen günstiger wäre. Würde vielleicht ja auch gerade da noch dazu passen, wenn man das auch ja, anstatt Apple TV oder so halt dann quasi als Home Hub für HomeKit dann quasi hätte. Mal abwarten, ja. Also, da hört man mittlerweile oder es gibt ein paar Gerüchte zu dem Ding, zu dem HomeKit-Thema von Apple. Wie gesagt, so die News passen da eigentlich jetzt ganz gut dazu, was ja auch die nächsten Wochen oder an Produkten ja kommen soll, jetzt Anfang des Jahres, beziehungsweise bis zum Sommer noch im Bereich HomeKit. Von daher mal gespannt, ja, ob die WWDC wirklich vielleicht auch was Neues oder interessante Updates in dem Bereich bringt. Ja.
Ja gut, ich meine, beim HomePod ist es ja so, du hast ja grundsätzlich die Möglichkeit, das Ding über Software noch auf andere Funktionen zu hieven und einiges mitzumachen mit dem Ding. Ne? Also da bietet ja die Softwaremöglichkeit enorm viel. Das Ding hat einen A8-Chip drin. Da ist einiges noch mit möglich mit dem Teil. Also von daher kann da viel passieren über Firmware-Updates, ne? Das denke ich mal. Man muss das Ding ja jetzt nicht unbedingt neu erfinden. Man kann ja erstmal ordentliche Software reinstopfen.
Ja, oder Softwarefunktionen. Das, was es kann, halt ausbauen, ja.
Richtig, genau. Das Potenzial ist ja da bei dem Gerät.
Genau.
Ja. Warum nicht? Leider die Marktakzeptanz der Kunden nicht so. Ist wohl nicht so breit, weit verbreitet.
Ja, okay, wenn man mal guckt, gerade im Bereich Google oder Amazon, gegen was du da aufgestellt bist und wann man quasi auf den Markt kam, bei dem Preis vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, aber dafür, es ist halt Apple, wenn man eh in dem Ökosystem unterwegs ist, ja, überlegt man sich zumindest mal, ob man dann wirklich zugreift, ist eine andere Frage. Bei mir steht ja auch eine Alexa in der Küche. Allerdings auch nur eine, ja. Mehr Bedarf habe ich da zurzeit nicht. Und dann ist die Frage, wenn dieses Jahr wirklich sich noch in dem Bereich was tun sollte, auf meiner Alexa ist auch, sag mal, Apple Music eingerichtet, ja, als Quelle. Warum nicht ein HomePod hinstellen,
ja? Ja, ich sag mal so, hätte ich jetzt nicht überall meine Sonos-Geräte, dann wäre der HomePod eine Alternative gewesen. Aber jetzt nur just for fun, mir da jetzt einen HomePod hinzustellen, dafür ist mir das Geld ehrlich gesagt zu schade. Ich habe jetzt keinen Use Case dafür, dass ich jetzt irgendwo nur Raum hätte, wo das Ding unbedingt hin muss. Das ist so.
Ja. Wie gesagt, bei mir ist ja gerade, was ja auch die Lautsprecherinfrastruktur betrifft, ja, noch könnte man noch einiges machen. Der Bedarf ist einfach nicht da. Ja, das bisschen, was wir an Musik haben, reicht unser Amazon-Ding locker aus. Ich habe hier noch diesen iHome AirPlay Lautsprecher, der ja auch einen Akku hat, ja auch noch. Ja, der qualitativ auch gar nicht mal so verkehrt ist für das Geld. Von daher. Ja, am PC habe ich sowieso Lautsprecher oder die Boxen dran. Da ist jetzt bei uns im Haushalt nicht so viel Bedarf. Aber wo wir gerade, oder wo du Sonos angesprochen hast, hast du die News mitgekriegt, dass Sonos hier Google verklagt?
Ich habe vorhin die Überschrift gelesen, aber ich hatte nicht mehr die Zeit dazu, mir den Artikel durchzulesen.
Mir geht's ähnlich. Ich habe die Überschrift heute auch gerade gelesen. Und anscheinend ist es so, ja, dass, beziehungsweise Sonos hat sich die Technik genauer angeguckt, hat hier über Paketanalyse, also was hier per WLAN beziehungsweise durch die Luft geschickt wird, sich die Datenpakete angeguckt und hat gesehen, dass Google quasi ihre patentierte Technik verwendet. Und da halt diese Kommunikation zwischen oder zum Lautsprecher und vom Lautsprecher zu anderen Geräten halt hin zu betreiben, das ist anscheinend laut Sonos ihre Technik und Amazon anscheinend auch. Ja, mit ihren Geräten. Und die sind da jetzt am Klagen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht.
Ja, wenn die damit Recht bekommen mit der ganzen Geschichte, dann kann das ein teurer Spaß werden.
Ja, ja,
also für Google und Alexa, also Amazon.
Ja, ja, da gibt es auch schon interessante Vergleiche bei Twitter unter anderem, ja, wo manche auch schon hier Microsoft und so ins Boot geholt haben und da Google mit verglichen haben in Bezug auf, Google wusste ganz genau, was sie da tun, ja, und die sind von ausgegangen, dass sie so groß sind, ja, und dass sich keiner an sie rantraut und sie einfach so damit durchkommen und sie es deswegen gemacht hätten, ja. Also, wie gesagt, also das könnte noch ein spannendes Fass werden, ja, was Sonos da aufgemacht hat. Von daher mal gespannt, wie sich das die nächsten Wochen noch entwickelt, ja, was man da so hört, mitkriegt und wie es dann letztendlich ausgehen wird.
Okay. Ja, wo wir gerade beim Smart Home Thema sind, dann ziehe ich dieses eine Thema mal vor, weil es so gut dazu passt, ist eigentlich ein, jetzt finde ich diesen Link nicht, das ist ja super, ist eigentlich ein CES-Thema, aber das wird heute sowieso noch CES-lastig, das ganze Ding hier. Auf der CES haben sie einen smarten Wasserhahn vorgestellt.
Oh, das habe ich auch gesehen.
Ja, finde ich, klingt erstmal ein bisschen bekloppt aufs erste Hinhören oder aufs erste Durchlesen, aber wenn man sich das genauer durchliest, sind in meinen Augen da so zwei Punkte drin, die ganz praktisch sind. Das erste ist, das Ding kann man über die berühmt-berüchtigten Smart-Assistenten steuern, also Alexa und Google. Das halte ich für ein bisschen überflüssig, naja gut, vielleicht in manchen Situationen ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwas in der Hand hat und man kann es nicht aus der Hand nehmen und man muss was abspülen oder man will es nicht absetzen, okay, dann kann das interessant sein, dass dann der Wasserhahn aufgeht oder das Wasser läuft, das kann ganz interessant sein, aber der zweite Punkt ist, man kann über die App oder auch akustisch genau sagen, wie viel Milliliter oder Liter Wasser man entnehmen möchte und man spart sich dann den Messbecher. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will 250 Milliliter Wasser haben, logischerweise Wasser, was soll da sonst rauskommen, kommt dann dementsprechend die Anzahl oder die Menge an Wasser aus dem Wasserhahn. Das finde ich schon recht interessant und praktisch. Und der zweite Punkt, das ist halt auch nur ein Gimmick, wenn man jetzt kaltes Wasser hat, leuchtet die LED im Wasserhahn blau und je heißer das Wasser wird, je mehr wird die LED rot und man hat eine rote Färbung der LED. Also es sieht aus, als ob da rotes Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Ja gut, das ist ein Gimmick, aber kann auch ganz interessant sein oder ganz nett sein.
Weißt du, an was ich denken musste, wie ich diese Nachricht gesehen habe?
Nein.
Vor einigen Monaten ging mal durchs Netz, beziehungsweise auch gerade wieder durch die Fernsehwerbung dieser Kuka-Wasserhahn.
Der heißes Wasser kocht, oder immer
heißes Wasser. Zum Beispiel der auch heißes Wasser kann, genau. Das war so mit das Erste, was mir eingefallen ist. Bei Twitter, um mal wieder auf Twitter zu sprechen zu kommen, habe ich ein schönes Bild gesehen und da ging es nämlich um diesen smarten Wasserhahn auf der CES. Und zwar haben sie gesagt, oh ja, ich freue mich auch schon darauf, dass er gehackt wird, ja, und irgendeiner bei mir das Wasser zu Hause laufen lässt, wenn ich nicht zu Hause bin. Und hatte ein Bild von Kevin allein zu Hause dabei, von den zwei Banditen, die doch hier auch, wo der eine etwas doofere doch in den Häusern, die sie ausgeräumt haben, immer das Wasser hat laufen lassen. Und er gesagt hat, wir sind die feuchten Banditen. da musste ich wirklich herzhaft lachen, als ich das gesehen habe bei Twitter, ja.
Ja, die feuchten Banditen.
Die feuchten Banditen, ja.
Also, falls wir keinen besseren Titel finden, ist das heute ein sehr netter Sendungstitel.
Ja, stimmt auch wieder. Nee, aber das war auch so ein Gedanke von mir. Na, okay, muss dann wirklich alles smart sein, was man smart machen kann? Ich weiß es jetzt auch nicht.
Ja, okay, das war auch mein erster Gedanke, dass man dementsprechend eventuell das Ganze manipulieren kann und dementsprechend für entweder einen hohen Wasserverbrauch sorgen kann oder wenn es ganz blöd läuft und der Stöpsel im Waschbecken ist, für eine Überschwemmung sorgen kann. Ja, ist alles vielleicht sogar denkbar und möglich.
Ja, da muss ja also nur der Abfluss nicht wirklich 100% frei sein. Ja, und es gibt das leider regelmäßig, dass Abflüsse mal verstopfen können, beziehungsweise nicht mehr so für den Abfluss halt sorgen und dann kann er so ein Waschbecken, auch wenn kein Stöpsel drin ist, ja, oder der Zulauf nicht zu ist oder der Ablauf nicht zu ist, dann auch mal nicht schnell genug ablaufen, ja. Aber wie gesagt, muss ich meinen Wasserhahn ins WLAN hängen? Ich weiß es nicht.
Ja. Ja, also die einzige Funktion, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, war die Mengenabgabe, die man genau spezifizieren kann. Das fand ich ganz praktisch, ehrlicherweise, muss ich zugeben. Aber ja, es gibt ja auch einen konventionellen analogen Messbecher, den könnte man notfalls auch bemühen.
Ja, wobei so eine Durchflussmessung vielleicht gar nicht mal so blöd ist, um wirklich mal in der Woche zu verfolgen, wie viel Wasser verbrauche ich denn an dieser Stelle, ja.
Ja gut, da hast du natürlich nur eine punktuelle Messung, aber das ist jetzt
ja, auch nicht repräsentativ. Ja, aber das ist ja schon mal ganz interessant zu wissen, weil wenn ich jetzt mal dran denke, seit dem Winter, was ich an Wärmflaschen für unsere freilebende Katze draußen mache, ja, die nachts dann rausgelegt wird bei ihr an ihren Schlafplatz, da geht ja auch einiges Wasser durch, plus Strom nochmal für den Kocher, ja. Das wäre, wie gesagt, je nachdem, was man da macht, ist das schon mal interessant zu wissen. Nur wie du es eben auch schon angesprochen hast, eine Stelle ist natürlich wenig. Ja, es ist genauso wie, du misst mal den Stromverbrauch an eine von deinem Kühlschrank. Ja, aber was ist denn mit allen anderen Geräten, die du im Haus noch hast? Ja, das ist ja auch interessant zu wissen. Also müsstest du eigentlich überall mal durchmessen oder mal beobachten, was du da über einen gewissen Zeitraum an Strom verbrauchst. Weil eine Angabe gedruckt, ja, auf dem Papier, wenn du es kaufst, ja, das Ding hat im Jahr so einen Verbrauch, das sind ja auch nur Durchschnittswerte, ja, das ist ja nicht unbedingt das, was du wirklich bei dir zu Hause hast. Gerade bei Geräten mit Standby ist es ja immer die Frage, hast du die wirklich 24 Stunden im Standby, wenn sie nicht, alle, beziehungsweise den ganzen Tag im Standby, oder machst du die auch mal aus, weil im Standby verbraucht das Gerät ja auch Strom, ja, von daher, klar, musst du halt alles im Prinzip im Blick haben, aber das wäre so punktuell oder für bestimmte Sachen schon mal interessant zu wissen, ja.
Ja, vor allen Dingen beim Kühlschrank ist ja auch so, wie oft mache ich den Kühlschrank auf? Wie ist der Kühlschrank eingestellt? Wie lange ist er voll ist der Kühlschrank? Ja. All solche Dinge. Wie aufgeheizt ist der Raum, in dem sich der Kühlschrank befindet? Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also da kommen so viele Faktoren dazu, dass man wirklich da beim Kühlschrank nur von einem Durchschnittswert ausgehen kann. Ja. Naja. Gut, jedenfalls smarte Wasserhähne gibt es jetzt auch. Und dann gibt es noch ein anderes nettes Produkt, was mich auch erstaunt hat. So was Ähnliches habe ich schon mal vor ein paar Jahren gesehen, aber das habe ich wieder vergessen, dass es sowas überhaupt gibt, weil ich es ein bisschen absurd fand. Aber heute habe ich nochmal drüber nachgedacht, so blöd ist das gar nicht. Es gibt einen quasi analogen Push, einen analogen Finger sozusagen, der auf einen normalen Lichtschalter oder auf einen normalen Kaffeemaschinenschalter einen Druck ausüben kann. Und das Ding ist quasi ein Schalter, der über HomeKit gesteuert wird. Das nennt sich KeyMid Push und ist ein kleines Teilchen, was ausfährt auf Befehl hin über HomeKit, wie gesagt. Und das kann maximal 1,6 Kilo Druck ausüben und drückt dann dementsprechend Tasten.
Ja. Was?
Ja, kann für gewisse Dinge sinnvoll sein.
Hängt der im WLAN oder was?
Ist HomeKit-fähig, das Ding. Hängt dann im WLAN. HomeKit,
ja, genau. Ja. Sorry, hat's ja gesagt. Ja, okay, für Geräte, die ich eventuell zumindest mal, was das Einschalten betrifft, smart machen möchte oder wo es sinnvoll wäre, die aber von Hause aus so eine Funktion nicht anbieten und ich die relativ günstig ohne Neukauf nachrüsten könnte. Okay. Da gibt es vielleicht die eine oder andere Anwendung, ja. Aber Finger, das klingt wieder so.
Ja, ist ein digitaler Finger, der auf analoge Taster drückt, sozusagen, wenn man das jetzt mal bildlich beschreibt. Und es ist nicht WLAN, es ist Bluetooth. Ja,
es ist ein Taster LE. Für Taster.
Ja, genau, ein Taster für Taster. Ja. Es ist Bluetooth LE und nicht WLAN. Jetzt das nochmal. Genau. Gut. Und wie gesagt, dieser kleine Finger kann 1,6 Kilo Druck ausüben und das Ding ist auch nicht ganz günstig, finde ich, weil das Ding soll 50 Euro kosten und soll Ende Januar auf den Markt kommen.
Der Preis ist natürlich schon, ja, 50 Euro.
Es ist eine absolute Nischenlösung, würde ich sagen.
Ja, es ist halt eine Frage. Es ist jetzt wirklich abhängig für den Einsatzzweck. Also wenn du irgendwie relativ
ja, du musst schon
stromfressende Maschinen hast, die du per Fernsteuerung im Prinzip ein- und ausschalten können willst, weil es wirklich einfach Strom sparen kann. Du brauchst ihn vielleicht nur ein, zwei Mal am Tag an der Stelle, wo du nicht unbedingt jetzt schnell mal hinspringen kannst. Ja, aber ansonsten...
Also ja, also es muss schon irgendwie ein Produkt sein, was du auf günstigerem Wege nicht smart bekommen kannst.
Ja.
Weil ich meine, eine günstige Alternative wäre, eine Steckdose dazwischen zu schalten, genau, in irgendeiner Weise. Ja. Und die gibt es ja schon relativ günstig.
Oder selbst einen Lichtschalter könntest du wahrscheinlich billiger ersetzen, als jetzt so ein Ding noch an einen Lichtschalter ranmachen. So ein Ding wäre nicht verkehrt für meine Kaffeemaschine. Weil wenn die mal aus ist, muss ich sie über den Taster wieder anmachen, könnte mir den Kaffee aber über Bluetooth ziehen.
Ja.
Ich kann sie halt nur nicht über Bluetooth anschalten. Ansonsten müsste ich sie oder dürfte ich sie nicht in Standby, beziehungsweise sich nicht selbstständig ausschalten lassen. Und die Kaffeemaschine 24 Stunden laufen zu lassen, macht ja auch, oder über Nacht laufen zu lassen, damit ich morgens mir per Bluetooth einen Kaffee ziehen kann, bis ich in der Küche bin, ist er fertig, macht ja auch nicht viel Sinn. Ja, 8 Stunden oder 7 Stunden anlassen für morgens einen Kaffee macht ja keinen Sinn. Ja.
Nein, weniger.
Ja.
Ja, aber
ist dann, wie gesagt, hier, App anmachen, der Taster macht, drückt den Taster, macht die Kaffeemaschine an und ich kann dann, wenn ich unter der Dusche bin, hier quasi, hier, ich hätte gerne Latte Macchiato mit dem Milchanteil, die Temperatur bitte und den Mahlgrad beziehungsweise diese Kaffeesorte, weil meine hat ja 2 Fächer, ja, diese Kaffeesorte bitte heute früh, plus nochmal diese Kaffeeintensität, das ist natürlich schon. Und das unter der Dusche?
Ja, obwohl es gibt natürlich auch Kaffeemaschinen, die smart sind. Ne? Also komplett schon smart sind von Haus aus. Und die dann nur in so einem Standby-Modus sind und die dann wieder aufwachen kannst über entweder eine eigene App oder eine Alexa-Anbindung gibt es ja auch. Also ja. Siemens hat da ja zum Beispiel einige Modelle, die das können. Die EQ9, glaube ich, kann das. Ich
weiß jetzt nicht auswendig. Also meine kannst du ja auch so einstellen, dass sie nur in Standby geht und sich nicht ausschaltet. Dann kannst du könntest du die ja über die App quasi wieder aufwecken, beziehungsweise einen Kaffee veranlassen. Nur ich will die halt nicht 7 Stunden über Nacht anlassen.
Ja, richtig. Also ich.
Das ist es. Und wenn sie halt aus ist, ist sie aus. Dann kriegst du über die App halt nicht wach, ja. Oder nicht an.
Ja.
Aber dafür 50 Euro 10 bis, nee.
Ja, das ist, ja, es ist
die halt eine machbar. Minute,
ja. Die eine und ich glaube, da hängt natürlich auch ein Motor drin, der dann angetrieben wird und der diesen Druck ausübt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding halt nicht günstig in der Produktion ist. Ne? Es ist halt auch ein mechanisches Produkt letztendlich.
Ja, dann ist ja wieder die Frage, wie viele andere Hersteller gibt es, die sowas machen?
Ja.
Wie gut ist es von der Umsetzung her? Ja.
Ich glaube, ich muss mal ein Pressemuster anfordern.
Genau, mach das mal.
Ja,
wenn es was muss kann, machen. Können wir ja nochmal drüber reden.
Genau, ich muss das mal testen. Ja. Es hilft ja alles nichts. Ich wollte zwar 2020 weniger Gadgets testen, aber ich glaube,
das
wird nichts. Naja, das Zeug liegt ja auch irgendwo noch rum. Ne?
Und es will gemacht werden, ne?
Ja, also aber
getestet dann.
Es wird dann irgendwann getestet, es wird getestet auf Funktionalität, aber es zieht nicht unbedingt in den so einen Daily Use Case ein. Also nicht jedes Gadget, was ich hier teste, das betreibe ich auch durchgehend. Das wäre ja schlimm. Und dann liegt es dann irgendwo rum und irgendwann hat man es da liegen und kann es irgendwann nach einer gewissen Zeit, weil es veraltet ist, entsorgen. Wie auch immer. Naja, so ist das Leben.
Genau.
Das sind Luxusprobleme. Ja, Luxusprobleme ist ein gutes Thema. Nächster Punkt. Samsung hat einen AirPlay-2-fähigen Hochkantfernseher vorgestellt für den europäischen Markt, weil das muss man extra betonen, weil das Ding, das gab es und gibt es schon in Korea. Und jetzt haben sie...
Dieser TikTok-Fernseher.
Man kann ihn TikTok-Fernseher nennen, man kann ihn aber auch...
Nee, ich meine speziell, um halt TikTok-Videos, die ja im Prinzip hochkant sind, dann auch im Fernseher angucken zu können.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch einige YouTuber, die Zweitkanäle haben, die ausschließlich Hochkant-Content produzieren. Gruß an den Herrn Unge, der hat einen vom Kanal, der heißt, glaube ich, Hochkant. Ja, passenderweise Hochkant. Dort.
Ja. Okay, andererseits, ja, unsere Telefone, ja, mit dem Format, was sie haben, beziehungsweise wie sie in der Regel ja normal gehalten werden, macht Hochkant-Video. Ja, ob es Sinn macht, ist die eine Frage, aber das bietet sich halt an, ja.
Ja.
Gerade ist das Film oder das Hochkant-Filmen ist ja auch so ein Ding, ja, wo man sich jahrelang aufgeregt hat. Mittlerweile stört es zwar die Leute immer noch, oder einige Leute oder die meisten, manche, immer noch, aber ja, man hat sich dran gewöhnt.
Ja, und wie gesagt, der Kollege, der macht es als Stilmittel oder hat da aus einer Not eine Tugend gemacht und nimmt dort Hochkant Videos auf und
haut die da raus. Nische, definitiv, ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau. Und so eine Nische, dass Samsung dementsprechend einen Hochkant-Fernseher rausgebracht hat für den europäischen Markt. Wie ich das schon sagte, das Ding kann AirPlay 2, das ist vielleicht auch für uns hier das interessanteste Thema an dem Ding, hat 43 Zoll, kommt wie gesagt von Samsung und nennt sich Zero, nicht Zero, sondern S wie Sierra. Und das heißt übersetzt aus dem Koreanischen so viel wie vertikal. Ja. Und okay. Das ganze Ding kostet rund 1000 Währungseinheiten und soll im April den europäischen Markt betreten. Jawohl. Schön. Für mich nichts, aber ich denke, da gibt es einige, die das gut finden.
Boah, das ist so Nische. Sorry, aber das ist so Nische. Ja. Hochkant-Fernsehen. Ja, beziehungsweise der ist ja nicht nur Hochkant, den kannst du ja hier drehen.
Davon gehe ich aus, dass man den natürlich auch drehen kann.
Ja, wenn das der ist, den ich auch gelesen habe, dann kannst du ihn drehen. Da hat einen festmontierten Stand, ja, weil ansonsten
okay. Ja,
wird es halt schwierig. Aber mein Gott, das Ding ist so Nische. Ich wüsste nicht, dass ich mir zu Hause so, vor allem einen Fernseher in der Größe hinstelle. Ja, das klar. Der
43 Zoll ist doch nicht groß.
Sag das mal meinem 10 Jahre jüngeren Ich.
Naja, das war aber 43.
Heute ja, aber ist es nicht mehr riesig. Ja,
ja, also aber ich würde 43 Zoll als Daumenkino bezeichnen, als im Fernsehbereich. Wie groß ist
dein Monitor?
27 Zoll, ja.
Genau. Und alleine den schon regelmäßig von horizontal, vertikal drehen, ja, beziehungsweise quer hochkant, macht schon keinen Spaß. Oder das will man nicht.
Nee, das macht sowieso keinen Spaß.
Das will man
weil mit dem Thunderbolt-Display geht's nicht.
Ja, nee. Ja, aber es gibt ja Displays, die sie auch hochkant
betreiben kann. Ja, ja, klar, ich weiß.
Wie gesagt, selbst mit in der Größe macht es keinen Spaß, das 50 Mal am Tag zu machen. Und mit einem Fernseher in der Größe macht das doch erst recht keinen Spaß. Und vor allem, wo soll das aufhören? Heute sind sie 43 Zoll groß. Willst du das demnächst mit einem 65 Zeller machen?
Ja, das ist richtig. Ich glaube, deswegen haben sie es auch nur in Anführungsstrichen bei 43 Zoll belassen, weil das wohl gerade so die Grenze ist, dass das noch halbwegs Sinn macht, das Ganze.
Also wo ich mir sowas durchaus vorstellen kann, ist halt irgendwo, wenn du einen Anwendungsfall einfach davon hast, wenn du das eventuell auch als Smartboard oder so benutzen willst oder für Präsentationen, als Werbetafel, ja, dass du das Ding auch mal hochkant, dann irgendwo anstatt nur quer, ja, okay, lasse ich mir gefallen. Auch wenn du das irgendwo im Büro eventuell hängen hättest, den Fernseher, entweder für Videopräsentationen oder aber dann hochkant eventuell auch für eine Videokonferenz, ja, wo es eventuell Sinn macht, dass du, wenn du nicht viel Hintergrund oder irgendwas hast, dass du das vielleicht im Hochkant dann einfach machst, damit du hier mehr vom Gegenüber oder so sehen kannst. Okay, ja. Aber, na, Samsung, ja.
Och ja, Samsung. Ein paar schöne Produkte. Kurz noch eingeworfen, Samsung stellt am 11. Februar die Samsung Galaxy S20 Geräte vor. Das haben sie jetzt bekannt gegeben, das nur mal so am Rande.
S20?
S20, ja. Ich glaube, da haben sie ein bisschen was übersprungen. Wir sind, glaube ich, bei S10. Ja.
Frag mich.
Ja, aber okay. Es ist ja jedes Jahr das Gleiche.
Ja, okay, das ist dann wahrscheinlich S10 2 20, na, egal. Das können sie ja machen, wie sie wollen. Da hatte ich aber auch irgendwas gelesen mit S10 Lite, S2.
Oh, die kamen jetzt erst raus, genau, die Lite-Geräte. Ja.
Ja, und was die an Ausstattung oder wer noch ein Headphone-Jet hat, aber nicht und dass es bei den Notes irgendwie andersrum ist und da haben sie den Exynos, also den hauseigenen, und da benennen sie Qualcomm und ach, nicht so, was ist denn das für ein Durcheinander, Freunde? Ah, Kopfschmerzen.
Also Kopfschmerzen. Samsung hat schon leichte Ambitionen dorthin, die Kunden zu verwirren. Das muss man sagen. Sie haben ja auch ein sehr umfangreiches Produktportfolio. Ja, das ist ja, ja so.
Ja, es ist genauso mit diesen ganzen, oder mit der A-Serie, die sie ja auch noch haben.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
Wer soll da noch durchblicken?
Weil wir reden immer nur von der Galaxy-Geschichte etc., ja. Weil das halt die Flagphone-Geräte sind. Oder ja, die Flagphone, nee, Flagship. Flagship. Mann, Flagphone, das hört sich an wie ein Kriegsschiff, was mit einem Smartphone ausgestattet ist. Nein, ne? Die Flagship-Modelle reden wir halt immer drüber, aber es gibt ja auch noch diese Brot- und Butter-Produkte wie die A-Serie etc. Und ja, die finden halt statt im Markt und das sind wahrscheinlich auch die Geräte, die am meisten über subventionierte Verträge mit rausgehauen werden für einen Euro oder so. Ja, aber da gibt es ja auch eine Menge von.
Da gibt es, ja. Deswegen, ich habe da den Überblick schon vor einiger Zeit verloren.
Ja.
Ja.
So ist das. Ja.
Aber apropos Fernseher, ich habe jetzt dieses Jahr auf der CES noch nicht so viel gesehen in Bezug auf Monitore. Wir hatten in den letzten Jahren ja auch mal hier über diese Big Fucking Monitore gesprochen, diese Gaming Monitore, 65 Zoll, HDR, 1000, nicht Lumen, sag mal. Diese Helligkeits...
Kontrastverhältnis 1000 zu 1, hast du nicht gesehen?
Nee, bei HDR diese Helligkeit, die sie bringen müssen.
In Nits?
Nits? Ist es Nits?
Glaub schon,
Nits,
ja.
Ja, 1000 Nits Displays, die ja vor, oh, wann ist es jetzt, vor 3-4 Monaten angefangen wurden, ja, dann auch ausgeliefert zu werden. Diese schweineteuren Gaming-Monitore, diese glorifizierten... Gamer-Fernseher, wobei ist es ja mehr als ein Fernseher. Ja, du hast ja da teilweise 144 Hertz Refresh-Rate in 4K, wo du ja dann auch entsprechend erstmal die Technik brauchst. Ich glaube, unter einer 2080 Ti macht es wahrscheinlich keinen Spaß, die Dinge zu befeuern. Da habe ich nämlich gerade ein Video gesehen, ist auch schon wieder ein paar Wochen alt. Aber what the fuck? 65 Zoll Gaming-Monitor, habe ich auch gedacht. Mal gucken, was auf der CES eventuell noch zu dem Thema kommt, ja, an vernünftigeren Geräten als das 65 Zoll, weil das ist Overkill. Ja. Vor allem alleine in dem Video, was sie gezeigt haben, die Helligkeit von diesem Display. Wer ist ja blind bei. Unglaublich.
Ja, ja, das ist mächtig. Mächtig.
Das ist schon... Wo soll es noch aufhören? Ja.
Wo soll es noch aufhören? Und wo fängt es an? Genau. Gut, dann bleiben wir noch ein bisschen auf der CES und reden ein wenig über Lenovo. Da haben wir zwei Themen dabei. Einmal bringt Lenovo eine externe Tastatur im ThinkPad-Design. Das heißt, nicht nur das Design ähnelt dem ThinkPad, sondern auch der Tastenanschlag und der obligatorische rote Knubbel, auch Trackpoint genannt, den findet man dort wieder. Das Ding soll über USB-C geladen werden, hat einen eingebauten Akku. Die obligatorischen 3 Monate Akkuleistung soll gewährleistet sein. Das ist auch wieder so ein utopischer Wert, den wahrscheinlich die wenigsten erreichen werden, die ordentlich mit dem Ding arbeiten. Und soll 460 Gramm wiegen.
Wird ich habe eben gedacht, 460 Euro kosten.
Nee, nicht so schlimm. 460 Gramm, das wäre ein bisschen, weil da bekommt man ja schon Notebooks, Standard ThinkPads, ganz günstige für. Soll, wie gesagt, 120 Euro kosten. Das ist durchaus human, der Preis. Wird entweder über Bluetooth angebunden oder über einen eigenen Dongle, der mitgeliefert wird. Wer das Schreibgefühl von den ThinkPad-Notebooks schätzt und an einem Desktop-PC nutzen möchte, der wird sich bestimmt mit dem Ding anfreunden können.
Ja, ich denke, da hat wahrscheinlich Lenovo ihre Chance gesehen und hat sich gedacht, dem einen oder anderen Apple-User können wir eine Tastatur verkaufen. Und so schlecht sind die Lenovo-Tastaturen in ihren Notebooks ja nicht. Also das muss man denen ja lassen. Also
Das ist ein Feature, was was IBM-Kunden oder Lenovo-Kunden schätzen, ja.
Ja.
Das ist so. Ja, ja.
So schlecht ist die Tastatur nicht. Also und vor allem der Preis geht ja noch. Ja. Wenn ich dran denke, okay, auch wieder ein Gaming-Thema. SteelSeries mit der Apex Pro, die sie vor kurzem vorgestellt haben, da soll ja die TKL, also die 10 Keyless, diese Zweidrittel-Tastatur im Prinzip, also beziehungsweise da fehlt ja der 10er-Block dann bei der TKL, das wäre so meine Größe, für die ich mich interessieren würde, im Bereich Gaming-Tastatur. Die soll ja über um die 200 Euro kosten. 209 ist, glaube ich, der empfohlene Verkaufspreis. Und das ist schon eine stolze Ansage für eine Tastatur. Okay, klar, eigene Haustechnik. Du kannst den Druckpunkt jeder einzelnen Taste, ja, das ist ja auch so eine SteelSeries-Entwicklung von den Switches her, kannst du für jede einzelne Taste separat einstellen. Ja, okay. Obwohl, ich glaube, bis auf die Cursor-Tasten. Ansonsten kannst du alle Tasten, glaube ich, einstellen. Kann man machen. Der ein oder andere wird es machen, wird sich die Tastatur auch deswegen kaufen. Aber trotzdem, so viel Geld für eine Tastatur. Ey.
Ja, mein Gott, es gibt sinnlosere Dinge, wo man viel Geld ausgeben kann.
Ja, klar. Ja, ja. Ja, definitiv. Ich kann mir auch Bayer Dynamic ein Gaming Headset kaufen. Kann ich auch machen. Kostet auch Geld. Ja.
Das ist aber nicht sinnlos. Die sind eigentlich ganz gut, was man so gehört hat.
Ja, aber ob das dann wirklich so eins sein muss, ja, ist auch wieder die Frage. Wenn man es sich leisten kann, okay, aber ich denke, es gibt da durchaus bessere oder günstigere Alternativen, die nicht wirklich schlechter sind. Ja,
ja, aber wenn ich mir die Preise der Gaming-Headsets angucke, die es da so auf dem Markt gibt, von den, sag mal, Premium-Modellen, sag mal, Plantronics hat ja auch was draußen, wie sie alle heißen, Razer etc., die kosten alle richtig Schotter. Die sind nicht günstig.
Ich glaube, der Band ist Razer-Nutzer, ja.
Ja, ja, das hat er irgendwie ganz neu.
Ich würde mich da wahrscheinlich auch für was anderes entscheiden und bin eigentlich mit meinen Kopfhörern, die ich habe, auch am PC sehr zufrieden, ja. Von daher.
Übrigens, Gaming-Headsets, JBL hat jetzt auch Gaming-Headsets auf der CES vorgestellt. Die steigen jetzt ganz frisch in den Gaming-Headset-Markt ein. Ja, ja, habe ich heute durch Zufall gesehen, dass die da ganz frisch am Markt sind.
Da müsste ich mal eine Anfrage schicken.
Ja, JBL. Die haben wir
doch schon so oft besprochen.
Wir mögen uns ja, also JBL und unser kleines Randgruppenradio, wir mögen uns doch sehr. Ja.
Ja. Ja, okay, dann hört man vielleicht demnächst auch mal was in Bezug auf JBL Gaming Headsets.
Ja,
auf unserem Kanal.
Ja, das kann durchaus passieren. Ja. Möglich ist das alles. Diese drei Buchstaben finden öfter mal statt bei uns. Ja, dann geht's weiter mit Lenovo. Da gab es ja zwei Themen, die mir hier positiv aufgefallen sind. Das Lenovo ThinkPad X1 Fold. Ja, und Fold ist so der Begriff, der ja bei dem Produkt ganz wichtig ist, weil wir haben ein 13,3 Zoll klappbares Produkt, Gerät, Tablet, wie man es auch nennen mag. Den kann man einmal in der Mitte falten. Wie gesagt, 13,3 Zoll, 4:3 Format und hat dann dementsprechend die Möglichkeit, das Ding entweder im gefalteten Zustand zu benutzen, dann hat man halt ein sehr kompaktes Gerät, oder komplett aufzuklappen, dann hat man ein relativ großes Tablet, und wenn man da auch nicht so ganz mit klarkommt, dann kann man auf der Unterseite noch eine Tastatur drauflegen, also auf den unteren Bildschirmbereich, also eine physische Tastatur. Und man hat dann so ein quasi, ich sag mal, so ein Mini-Netbook, also so ein Netbook-Format, wie sie früher einmal waren. Also das sind diese drei Möglichkeiten, die man hat. Ja, finde ich bemerkenswert, dass sie jetzt mit dem Ding in Serie gehen wollen. Allerdings preislich gesehen schon sehr selbstbewusst mit 2.500 Euro, aber diese Faltgeräte, sei es jetzt dieses Tablet-artige Produkt oder dieses ThinkPad, wie man es noch nennen mag, alles, was sich falten lässt, ist ja im Moment sehr, sehr teuer. Ist halt so.
Ja, es ist halt eine sehr junge Technik noch. Ja. Dann ist auch mir die Frage, ist da eventuell ein zu erwartender Garantiefall schon mit eingepreist. Wie teuer ist die Displaytechnik? Ja, das weiß man ja alles nicht. Von daher, und ich glaube, wir hatten vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, man muss mal allein überlegen, was das erste MacBook Air gekostet hat. Ja, und wie sich das dann über die Jahre preislich entwickelt hat einfach. Und so ähnlich, denke ich mal, wird es auch bei diesen Geräten einfach sein. Die sind am Anfang halt relativ teuer. Es ist eine sehr neue, junge Technik noch nach wie vor. Und da muss man einfach mal gucken, wie auch sich der Markt entwickelt. Ja, ob das wirklich eine Technik ist, die sich etabliert im Markt, dass die Nachfrage auch einfach da ist, wie sich die Technik weiterentwickelt, wie die Display-Technik die nächsten Jahre noch weiterentwickelt wird. Wie zuverlässig ist die Technik, gerade im Falzbereich? Ja, wie lange wird so ein Display halten? Und wie viel günstiger wird es über die Zeit einfach werden, ja? Wenn die Kategorie überhaupt bestehen bleibt und sich dann nicht herausstellt nach 1, 2, 3 Jahren, das macht keinen Sinn, ja, beziehungsweise das ist eventuell eine Nischenanwendung, aber nichts jetzt für einen Konsumer oder so, ja. Könnte ja auch sein.
Ja, das ist richtig. Also, was man bisher lesen konnte, sollen die Scharniere einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Lenovo da schon eine sehr gute, einen sehr guten Erfahrungswert mit einbringt, weil sie haben ja sehr viel Scharniere bisher verbaut in ihren Geräten, Laptops etc. Und auch gerade diese Yoga-Books, die sie in der Vergangenheit rausgebracht haben, die man einfach so...
Ja.
Da sind Scharnier, dann auch Scharniere drin. Ne?
Das ja, aber kein faltbares Display.
Das ist richtig. Das ist das erste
das
Mal.
Das ist ja die Frage. Also Scharniere und die Mechanik, alleine vom Gehäuse her, da mache ich mir keine Gedanken. Es geht wirklich alleine ums Display. Ja.
Ja.
Und das ist halt der Faktor, ja, der einfach noch ein bisschen unbekannt ist. Ich denke, dass Lenovo vielleicht ein bisschen besseres Händchen dafür hat als Samsung vielleicht, obwohl Samsung ja auch mit ihrer Displayfertigung eigentlich wissen sollte, was sie da damals gemacht hat oder wie weit sie eigentlich sind und ob es Sinn macht, das in dem Fold jetzt auch für den Markt oder für in der Masse produzieren zu wollen. Aber ich traue da Lenovo ehrlich gesagt ein bisschen mehr zu.
Ja.
Von daher, ja, man muss auch mal gucken, welche Stückzahlen sie da überhaupt geplant haben, wie die Nachfrage ist und ja, wie immer bei den Preisen, das ist was für Enthusiasten, ja, für Leute, die halt vorne dabei sein wollten. Und die Frage ist halt, wie gut würde das eventuell im Corporate oder im beruflichen, im Firmenumfeld einzusetzen sein? Würde es da Sinn machen, beziehungsweise welche Anwendungen laufen wie gut auf diesem Gerät, welche Technik steckt drin, weil bei den Preisen so als Manager-Book könnte man sich das auch durchaus vorstellen.
Ja, und auch das Gewicht mit knapp 1 Kilo, das ist schon sehr transportabel. Also da kann man mit arbeiten.
Ja, ich hatte mir zur CES noch ein paar Gaming-Sachen notiert, die halt jetzt mir so aufgefallen sind. Und zwar vor einiger Zeit hatte Razer ja angekündigt, dass sie einen modularen Gaming-PC machen wollen. Auf der CES haben sie es jetzt vorgestellt, und zwar der Razer Tomahawk. Das ist im Prinzip ein Gehäuse, was auf die Intel NUC bzw. NUC Element-Technik setzt. Du hast, wie gesagt, ein Small Form Factor PC Größe, das ist ein 10 Liter Gehäuse, glaube ich, insgesamt, also relativ kompakt, indem du eine Platine hast, in dem du einmal das NUC stecken kannst, in dem ein Netzteil noch angeschlossen wird und in das du eine Full-Size Grafikkarte stecken kannst und hast dann quasi einen sehr kompakten Gaming PC. Die NUC Element Serie ist ja, der basiert auf mobilen Prozessoren, i5, i7 oder i9, ist von Intel, so viel ich das verstanden habe, auch als Gaming-Plattform gedacht, wegen der Hitzeentwicklung und wegen der kompakten Bauweise, die sie eigentlich anstreben, deswegen auch auf den Mobilprozessoren, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Prozessoren da leistungstechnisch unterwegs sind, ja, wie trotzdem bei dieser kompakten Bauweise, die hier zur Entwicklung ist, ja, das muss man alles mal abwarten, wenn jetzt die Geräte auch wirklich dann kommen, beziehungsweise die ersten Tests dazu da sind, macht einen interessanten Eindruck, wird allerdings, denke ich mal, auch nicht gerade günstig werden. Ich denke mal, so Pakete mit einer vernünftigen Grafikkarte, M2-Speicher, dem Netzteil dabei, das Gehäuse, dürften so irgendwo ja vor Steuer wahrscheinlich bei $2,000 anfangen. Und das ist ja, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, schon eine stolze Ansage. Ja. Hm. Klar musst du auch da wieder sagen, ja, NUC, ja, ist ja im Prinzip schon ein sehr interessantes System von Intel. Aber inwieweit das gerade mit mobilen Prozessoren bei dem Preispunkt und dem Formfaktor dann Sinn macht, muss man mal abwarten, wie so die Leistungsdaten sind. Sehr schön war zu sehen, jetzt kamen auch die nächsten News raus, dass Cooler Master auch eine entsprechende oder ein sehr ähnliches Produkt anbieten wird. Ist ein bisschen kompakter als das von Razer, im Prinzip aber dasselbe. Ja. Außer, dass du alle von Razer kriegst du das Gehäuse ohne die Platine, ohne Netzteil. Cooler Master wird da Pakete anbieten mit der Platine, wo also das NUC und die Grafikkarte drauf kommt und einem Netzteil zusammen, und das wird wahrscheinlich unter $300 liegen, was für das Paket, denke ich mal, schon ein vernünftiger Preis ist. Also nur für das Gehäuse mit Netzteil, wie gesagt, und der Platine, wo du dann NUC und Grafikkarte draufstecken kannst, ist, denke ich mal, ein okayer Preis. Wie gesagt, inwieweit das dann mehr als Nische bedienen wird, ist eine andere Frage. Aber kompakte Gaming-Systeme sind sehr gefragt. Ja, das ist auch gerade in diesem ganzen ITX-Bereich ein Ding, wo viel geschraubt wird. Ja, das sind halt so wirklich die selbstgebauten, teilweise auch in dem Formfaktor wassergekühlten PC-Systeme, die man sich gerne mal zusammenschraubt. Ich bin ja auch mit ITX unterwegs. Ich hatte ja auch ein sehr kompaktes Gehäuse, so um die 10 Liter. Momentan mit dem Fantex ja ein bisschen größer, aber das ist halt auch wieder mit Glas und LED und willst du auch schön sehen können, bla bla bla. Wobei ich da auch wieder überlegt habe, ein bisschen kleiner zu gehen. Ja. Anderes Thema. also das auf jeden Fall auf der CES zwei Dinge, ja, die ich sehr spannend finde. NUC würde mich mal interessieren, vor allem gerade, wie gesagt, die neue Element-Serie. Das würde mich im Bereich Gaming mal interessieren, wie da wirklich gerade im Zusammenspiel mit einer 2080, ja, also einer 2070, einer 2080, einer 2080 Ti vielleicht, wie da die Werte im Gaming-Bereich sein können und vor allem, wie leise das System ist und wie die Wärmeentwicklung einfach aussieht. Bei dem Razer hat man halt auch den Fall, dass ja, du hast ein geschlossenes, oder sagen wir mal, die Seitenelemente sind ja Glas, damit geschlossen. Wie sieht's da mit der Wärmeabfuhr aus? Ja, kann ich da drin wirklich auch Grafikkarten, die halt jetzt diese, sagen wir mal, diese Referenz- oder Blower-Style sind, ja, die die Hitze quasi nach hinten aus der Karte rausblasen und nicht im Gehäuse verteilen, kann ich da auch mit anderen Grafikkarten arbeiten oder einsetzen? Ja, das sind so Sachen, die mich da an dem System interessieren würden, weil gerade im Bereich Grafikkarte und der Hitzeentwicklung, ja, je nachdem, was du da hast, könnte das vielleicht problematisch werden bei so einem geschlossenen System, wo du über die Seite im Prinzip keine Luft reinkriegst. Wie gut haben sie das von der Hitzeentwicklung im Griff? Vor allem, wie sieht es halt mit der Hitzeentwicklung von dem NUC aus? Das ist halt die Frage. Ja, ist der Einsatz des mobilen Prozessors in Bezug auf Leistung und Wärmeentwicklung wirklich so hervorragend, dass du den Verlust an Rechenleistung da spielend in Kauf nehmen kannst? Ja. Und ja, wie gesagt, das ist halt die Frage, weil bietet irgendjemand Komplettsysteme an und wie werden die Preise liegen? Ja, es wird bestimmt nicht günstig werden. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, gerade in diesem Bereich, ja, kompakte Systeme. Ja, wir hatten auch schon mal über das Corsair gesprochen, das System. Wir hatten schon über Small Form Factor gesprochen. Also das ist auf jeden Fall interessant und anscheinend jetzt auch mit Intel ein Push im Bereich, ja, PC-Gaming, da muss man mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Also Intel hat ja auch gesagt, sie planen zumindest mal die nächsten Jahre, wahrscheinlich 2 bis 3, die Plattform auch entsprechend zu unterstützen und Upgrades auch anzubieten. Von daher, ja, mal gucken. Ja, 2 bis 3 Jahre ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, weil wenn man überlegt, im Schnitt, wie lange ein Gaming-PC zu Hause eventuell durchhält, beziehungsweise auf und umgerüstet wird, könnten 2 bis 3 Jahre ja auch schon wieder eng sein für die Plattform. Das ist halt auch wieder so ein entscheidender Faktor, weil wenn ich einmal in diese Technik investiere und der NUC im Prinzip mit ja auch ein austauschbarer Faktor ist und ich vielleicht nach 4 Jahren keinen neuen kompatiblen NUC mehr bekomme, schwierig. Ja. Würde ich da von vornherein über Geld in die Plattform investieren, wenn ich mit einer anderen Lösung vielleicht besser dran bin. Schwierig. Ja. Aber auf jeden Fall interessant. Da habe ich mein Auge drauf. Nichts, was ich mir wahrscheinlich kaufen würde, aber wenn mir irgendjemand da mal anbieten würde, was zu testen, wäre ich, denke ich mal, auf jeden Fall dabei. Ja. Und dann auch noch was ganz Interessantes, was allerdings auch nur ein Prototyp ist, der gezeigt wurde, und zwar Alienware, seines Zeichens ja Dell, hat das Konzept UFO vorgestellt, was im Prinzip ein Gaming-PC ist im Nintendo Switch. Na, Formfaktor ist ein bisschen übertrieben, weil es ist definitiv größer als eine Switch, aber die dieses Konzept aufgreift. Okay. Du hast im Prinzip, es ist eigentlich mehr ein Tablet von der Größe her, wo du auch links und rechts halt deine Joy-Cons anstecken kannst, ja, und kannst damit mobil PC-Spiele spielen, also es läuft Windows drauf. Du kannst deine PC-Spiele mit betreiben. Vom Konzept her sehr interessant, vor allem was die Technik betrifft, vor allem wenn es wirklich das Prototypenstadium überschreiten sollte und Serie werden sollte, wäre es sehr interessant zu sehen, welche Technik ist letztendlich verbaut, wie leistungsfähig ist es und vor allem, wie wird die Grafik, nicht die Grafikleistung, sondern die Akkulaufzeit sein.
Da, ja, das kann natürlich der kritische Punkt werden, Akkulaufzeit, ja, bei so viel Power und ja.
Weil im Prinzip hast du ja, wie in den aktuellen Windows Laptops, wie in den aktuellen Windows Tablets ja auch, die Technik da drin stecken, das ist halt die Frage der GPU, ja, wieder. Es wird ein mobiler Prozessor sein, ja, im Prinzip quasi Laptop-Technik, ja, in einem Tablet-Format, speziell fürs Gaming. Alienware hat ja gerade auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich mit ihren ganzen Gaming-Lösungen oder Laptops, beziehungsweise PCs. Die haben da schon Erfahrung, aber inwieweit das auch wieder mehr als eine Nische besetzen kann, schwierig, ja. Weil wie gut kannst du Spiele, die für einen PC gedacht sind, ja, und da auf Maus und Tastatur setzen, über diese Steuerung dann einfach abfangen? Würde es Entwickler geben, die ihre Spiele eventuell auf die Hardware anpassen, beziehungsweise auf die Steuerungsmöglichkeiten, die du halt mit diesem System hast? Oder wäre das ein Ding, was zum Beispiel Steam machen müsste? Ja. Dass die über ihre Controller-Lösung das eventuell integrieren würden. Wäre eine Möglichkeit. Ja, es ist ein Prototyp, von daher ist da noch viel Luft nach oben. Ja, gerade im Bereich, was halt jetzt unter Steuermöglichkeiten betrifft, weil doch viele Spiele, die halt auf Maus und Tastatur setzen, teilweise schwer auf den Controller zu bringen sind, je nachdem auch welches Genre du hast. Ein Shooter ist einfacher zu machen als eine Sim. Ja, von daher so ein Anno mit einem Gamepad zu steuern, stelle ich mir schwierig vor. Von daher ist das alleine vom Steuerungskonzept schon so ein Ding. Aber als Prototyp sicherlich sehr interessant. Also ist natürlich auch die Frage, was würde das Ding kosten? Kriegst du wahrscheinlich auch nicht geschenkt. Ja. Also für mich wäre es nur interessant, wenn die Leistung stimmt und ich das wie eine Switch quasi zu Hause dann auch an meinem Monitor mit Maus und Keyboard betreiben kann und die Leistung dann auch passt. Das muss jetzt nicht übertrieben klar High-End dann sein, weil das kriegst du in den Formfaktor einfach nicht rein. aber die Leistung sollte dann doch schon passen, ja, oder zumindest mal vernünftig sein. Und kann ich das zu Hause dann auch einfach an einem vernünftig großen Monitor mit Maus und Tastatur betreiben und dann halt unterwegs dieselben Titel halt vernünftig zocken, die ich sowieso schon in meinem Steam-Account habe zum Beispiel.
Die Idee ist nicht schlecht, aber wie gesagt, ob man das auch wirklich so umsetzen kann bezüglich der Bedienung, das ist die Frage. Ja.
Bedienung ist ein großes Ding, ja, weil die Technik an sich, ja, ist halt die Frage, wie das aussieht mit Wärmeentwicklung beziehungsweise Leistungsfähigkeit und dann gerade auch Akkulaufzeit.
Ja, ganz klar.
Mehr als eine Dreiviertelstunde müsste es dann schon sein, ja.
Ja, wäre sinnvoll.
Okay, hat man heute bei Laptops ja auch durchaus schon eine vernünftige Laufzeiten, auch wenn sie eine vernünftige Grafikkarte haben oder halt auch gerade im Gaming-Bereich platziert sind, hat man ja durchaus für die Leistungsfähigkeit eine vernünftige Laufzeit, ist, denke ich mal, bei dem UFO nochmal eine andere Sache. Von daher bin ich mal gespannt, ob das Ding jemals auch über den Prototypenstatus hinauskommt. Ja, das haben sich schon andere Hersteller dran besucht. Was dann eigentlich, oder was eigentlich, die gefloppt sind, ja, die es entweder nicht zur Marktreife geschafft haben oder aber dann von der Leistungsfähigkeit her das einfach nicht gepasst hat, beziehungsweise einfach zu teuer waren. Von daher mal gucken, ob Alienware da wirklich eine Lösung gefunden hat.
Mhm. Ja, interessant. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt an anderen Gaming-Infos noch auf der CES kommt. Bis jetzt durchaus ein paar Sachen, wie auch jetzt schon angesprochen, die sehr interessant waren. Mal gucken, was da noch kommt. Da bin ich ganz gespannt.
Ja gut, die läuft jetzt seit gestern. Also gestern, den 7. ist sie gestartet. Da kann ja noch einiges kommen. Berichterstattung läuft ja auf Hochtouren und wir haben uns ja auch nur die Dinge rausgepickt, die uns interessiert haben und da gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge und ich denke nächste Woche bei der nächsten Folge werden wir bestimmt auch noch ein paar CS-Themen hier drin haben.
Könnte passieren.
Kann passieren, ja. Ich habe ja vorhin schon wieder was gesehen, was wir jetzt noch gar nicht reingenommen haben, was bestimmt noch interessant wäre. Ja. Aber lass uns auch noch so zwei, drei Apple-Themen hier kurz einstreuen, dass wir nicht so komplett Apple-los heute sind. Die Seriennummern werden wahrscheinlich von der Strukturierung oder von der Gliederung verändert demnächst. Ende 2020, sagt man. MacRumors hat da einen interessanten Artikel rausgehauen, dass sie dementsprechend, wie heißt es so schön hier übersetzt, verwürfelt werden sollen oder eine Verwürfelung, also auch ein tolles Wort, eine Verwürfelung der Seriennummern stattfinden soll. Also bisher war es ja so, dass man aus den Seriennummern gewisse Sachen rauslesen konnte. Man konnte rauslesen, wo sie produziert worden sind, die Geräte. Man konnte das Produktionsjahr und die Produktionswoche rauslesen. Also das gab also eine gewisse Struktur, eine gewisse Topologie, die dort vorherrschte. Und das hat natürlich den Beigeschmack, dass man das Ganze auch manipulieren konnte, dementsprechend Plagiate oder Geräte auf den Markt schmeißen konnte mit der gleichen Seriennummer-Topologie. Und das öffnete natürlich Haus und Tür oder Tor und Tür für Betrüger. Und dem will Apple jetzt einen Riegel vorschieben und möchte Ende 2020, wie gesagt, neue Seriennummern einführen, die komplett random sind. Man vermutet, dass zum Start des iPhone 12 dann dementsprechend auch neue Seriennummern kommen werden oder eine neue Strukturierung. Das wurde angeblich jetzt schon zertifizierten Vertriebspartnern und Reparaturwerkstätten mitgeteilt per Brief von Apple. So berichtet es zumindest MacRumors.
Oh, ja, sehr schade.
Interessant.
Sehr schade.
Warum schade?
Wir hatten doch mal, oder es gibt doch diese eine Internetseite, wo du deine Seriennummer eingeben kannst und du siehst genau, was für ein Gerät mit welcher Ausstattung das ist.
Ja, das gibt
das
es.
Das war eigentlich sehr schön, wenn man gerade hier nach Gebrauchtgeräten geguckt hat oder im Begriff war, halt sich eventuell was Gebrauchtes anzuschaffen, hat sich die Seriennummer geben lassen und konnte da sich schon mal die ganzen Daten angucken von dem Gerät und mal abgleichen, ob das überhaupt stimmt, was der Verkäufer so angegeben hat. Ja. Wenn das in Zukunft generell durch alle Produktpaletten nicht mehr so einfach machbar sein sollte anhand der Seriennummer, wäre schon schade. Weil ich habe das, wenn ich früher mich für gebrauchte Geräte interessiert habe, schon genutzt. Ja,
ja, das war eine gute Möglichkeit. Ich glaube, das, ja, das ist jetzt
ich
so.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Seite heißt, aber.
Ja, gab es, ja, ja.
Ja, aber die gibt's, ja, ja.
Ja, das wird jetzt eventuell bald vorbei sein.
Ja, wobei, verstehen kann man es schon. Yep. Ich muss ja nur mal in meine eigene oder mir meine eigene Firma angucken mit den ganzen Produkten, die wir haben und auch da mit den Artikelnummern, die wir hatten. Ursprünglich war es ja auch so, dass du anhand der Artikelnummer sehr viel schon ablesen konntest in Bezug auf das Produkt selbst und Eigenschaften des Produkts. Davon ist man die letzten Jahre auch weggegangen, weil man es A, dem Wettbewerb nicht so einfach machen will, weil eine bekannte Nomenklatur, ja, kann ja jeder mitlesen. Man will da, wie gesagt, einfach auch weg von der Vergleichbarkeit beziehungsweise von den Informationen, die halt frei verfügbar sind, ja, dass man mit einem Kunden dann nochmal, wenn er sich für Produkte interessiert, darüber redet, ja, und im Gespräch ist und da über Eigenschaften etc. redet, alles klar. Aber wie gesagt, von dieser leichten Ablesbarkeit oder von den Rückschlüssen, die ein Dritter anhand alleine von dieser Nummer ziehen kann, weg will, kann ich schon nachvollziehen, auch aus unserem Geschäftsbereich her einfach. Ja. Macht die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher, aber nicht einfacher unbedingt jetzt für Interessenten oder für Kunden, weil die dann erstmal das Gespräch suchen müssen. Aber dadurch hast du ja auch wieder erstmal zum Kontakt gesorgt, ja, oder in Gespräch aufgenommen, ja. Von daher, okay, bei Apple wahrscheinlich schon mal ein anderer Grund, warum man es macht. Aber dass man da weg will von diesem von außen leicht verständlichen oder nachvollziehbaren, das kann ich mir oder kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ja, so ist es. Dann noch ein kleines Thema aus der Kategorie Mensch, wie die Zeit vergeht.
Die ja, Aqua. Wie war das? 1000 Jahre sind ein Tag. Ja,
so ist es. Die Aqua-Oberfläche, die uns ja im Endeffekt bis heute begleitet, mehr oder weniger mit den gleichen oder fast gleichen Stilelementen, sehen wir sie ja heute immer noch. Die wurde auf der Macworld im Januar 2000 vorgestellt von Steve Jobs, logischerweise. Und dort wurde ein Zitat geprägt, was ja heute immer noch so ein bisschen ähnlicher, immer noch gerne wieder rezitiert wird. Dort hat er gesagt, wir haben die Bedienelemente so gestaltet, dass man dran lecken möchte. Das war ja das Zitat, was er so ein bisschen sich gefestigt hat. Ja, und das ist jetzt schon 20 Jahre her. Es ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit läuft.
Ne? Ja.
Und wiederum, wie lange sich sowas hält. Also, ich meine, ja, in der Art und Weise.
Wie lange haben wir schon iOS 10? iOS 10, Mac OS 10.
Ja, es ist im Endeffekt das Gleiche, genau.
Aber da gibt es auch eine schöne Story dazu, über die ich auf Daring Fireball gestolpert bin, die übrigens auch bei Twitter losgetreten wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Und zwar Internet Explorer 5 für Mac. Mhm. Und zwar, da nur kurz angerissen, Link ist in den Shownotes. Internet Explorer 5 hat ja quasi auch hier vom Design her oder von der Oberfläche her Aqua oder sah wie Aqua aus. Und wie halt jetzt rauskam, ist, dass Microsoft das total unabhängig von Apple entwickelt hat. Die kamen anscheinend zu demselben Designergebnis, ja, die Gruppe, die halt Internet Explorer für den Mac entwickelt hat, haben anscheinend selbstständig Aqua entwickelt, ohne zu wissen, dass es Aqua ist oder ohne zu wissen oder ohne jemals Aqua gesehen zu haben. Und zwar bei einer Präsentation von Internet Explorer 5 bei Apple vor Steve Jobs muss er ziemlich erstaunt gewesen sein, wie der Internet Explorer aussieht. Und zwar fast 1:1 Aqua, was außerhalb von Apple damals noch niemand gesehen hatte. Er konnte es natürlich gegenüber den Entwicklern von Microsoft nicht ansprechen, war da aber anscheinend ziemlich schockiert, ja, was Microsoft da mit dem Internet Explorer gemacht hat. Ist sehr interessant. Wie gesagt, ein netter Artikel bei Darren Fireball, der das aufgegriffen hat, das Thema, der da Zitate zusammen in seinem Artikel dann gestellt hat, kann man sich mal anlesen, beziehungsweise dann einfach den Links mal weiterfolgen. Eine sehr interessante Geschichte, die da jetzt quasi zum Jubiläum hochkam und die mir auch nicht bekannt war oder die anscheinend keinem vorher so bekannt war.
Ja, das war mir so auch noch nicht bekannt.
Ja, und die Entwickler haben sich, oder die Microsoft-Entwickler haben sich ja selbst damals als Mac-Heads bezeichnet. Von daher schon eine sehr interessante und spannende Geschichte.
Okay. Interessant, interessant. Ja gut, ich meine, vielen ist ja auch nicht bewusst oder ist auch nicht bekannt, dass das Office von Microsoft erst auf dem Mac existiert oder erst für den Mac produziert, programmiert worden ist und später erst in die Windows-Welt kam. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, was den meisten so nicht bekannt ist.
Ja. Ja, und was auch wirklich gerade auch was jetzt die Anpassung an Mac betrifft, ein wirklich sehr, sehr gelungenes Microsoft-Produkt war.
Ja, so ist es.
Also Office. Hm.
Ja, gut. Dann würde ich doch sagen, wo wir gerade bei sehr gelungen sind, das ist eventuell auch unsere Sendung. Das liegt natürlich im Ohr des Zuhörers. Aber da wir gerade so schön am Ende unserer Themenliste angekommen sind, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht, oder?
Können wir gerne machen, ja.
Ja, gut. Dann lass uns doch das kurz und bündig machen und uns dann irgendwann nächste Woche wieder hören, ja, wenn alles gut geht. Also,
ja, tschüss.
Bis dann, tschüss.